Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Bei mir ist mein wunderbarer Kollege Daniel. Guten Morgen.
Morgen.
Und als Gast haben wir heute eingeladen, frisch vom Mittelaltermarkt eingeflogen, die wunderbare Janja Reinhardt. Guten Morgen.
Hallo, grüßt euch.
Du bist Spieleentwicklerin hauptberuflich, bist aber auch so ein bisschen journalistisch unterwegs und redest über Spiele. Und du sagst am besten noch mal ein paar Takte zu dir, was du so machst, wenn du nicht bei uns im Podcast am Frühstückstisch sitzt.
Ich bin Spieleentwicklerin beim Studio Red King. Wir sind zwei Leute und machen kleine Indie-Games. Und wenn ich nicht Spiele entwickle, alle zwei Wochen könnt ihr mich auch bei Deutschlandfunk Nova über Spieleentwicklung reden hören. Also nicht Spieleentwicklung, bisschen über ein Spiel, das ich halt bespreche.
Jetzt hier Ethics, wir haben ja uns sehr strenge Leitlinien gegeben, Daniel. Wie können wir denn jetzt rechtfertigen, dass Jana als Spieleentwicklerin bei uns ist, dass sie über ein Spiel redet, obwohl sie Spieleentwicklerin ist?
Das musst du den Deutschlandfunk fragen, würde ich sagen. Aber nee, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eine Zeit lang die Regel hatten, wir laden überhaupt gar keine Spieleentwickler dazu ein, über andere Spiele zu reden. Also klar, mal für ein Interview oder vielleicht mal für ein Metathema. Jana, du warst ja auch bei uns zu Gast, als wir mal drüber geredet haben, wie es ist, so beruflich auf der Gamescom zu sein. Das ist dann ja was anderes, weil dann rezensiert man ja nicht ein Spiel, sondern man ist dann in seiner Rolle als Entwickler da. Und dann gab es da aber irgendwie viel Kritik dran, dass auch Entwickler gesagt haben, ja, also mich stört das jetzt nicht und ich finde das auch ein bisschen albern, da seid ihr ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit eurer Ethics-Regelung so ungefähr. Und dann haben wir einfach mal bei uns auch gefragt und im Discord die Leute gefragt und dann haben die gesagt, naja, also wenn da jetzt ein Indie-Entwickler zu Gast ist oder ein Spieleentwickler, der jetzt aber in keinerlei irgendwie direkter Beziehung zu diesem Spiel steht, also jetzt nicht irgendwie zum Beispiel in der gleichen Firma arbeitet, bei dem gleichen Publisher unter Vertrag steht oder sonst irgendeine Geschäftsbeziehung dazu hat, sehe ich da jetzt keinen direkten Interessenskonflikt. Und nachdem sich die Hörer im Discord dafür ausgesprochen haben, dass es durchaus erlaubt sein soll, Entwickler dann eben auch da zu Wort kommen zu lassen, haben wir gesagt, gut, wenn das da niemanden stört, dann müssen wir vielleicht eingestehen, Manu, dass wir da doch etwas zu hart waren und deswegen, nachdem das bei Jana ja jetzt mit dem heutigen Spiel keinen Interessenkonflikt darstellt, sehe ich da jetzt auch heute kein Problem.
Aber wir prüfen natürlich weiterhin sorgfältig, ob ein Interessenskonflikt besteht und ich glaube, das ist einfach das entscheidende Kriterium. Das ist ja auch bei Michas Entwicklungsarbeiten so, wenn er irgendwie Story oder Musik macht für ein anderes Spiel, dass wir da ein Auge drauf haben, dann, dass da keine Verstrickungen oder Interessenskonflikten entstehen. Und Jana, deswegen jetzt direkt die Frage, du hast keinerlei Beziehungen zu diesem Spiel und du hast auch keinen Burt zum T-Shirt an, hoffentlich. Das sehen wir ja sonst nicht.
Das seht ihr ja nicht, genau. Nee, ich habe ein ganz langweiliges schwarzes Hemd an, aber Ich sehe das eigentlich genauso. Also ich empfehle ja auch nur Spiele. Ich empfehle die Spiele ja auch größtenteils für Nichtspieler. Das ist ja eine Sendung, wo eigentlich mehr Leute zuhören, die keine Spiele spielen. Das heißt, ich rezensiere die nicht. Das sind meistens, ich empfehle die, es ist meistens was Positives. Und ich glaube, ich würde auch nicht über ein Spiel reden, was unseren Spielen, die wir machen, sehr nah sind. Das wäre echt komisch.
Jetzt reden wir heute über Kingdom Come Deliverance. Das ist eine sehr große Produktion. Ihr macht ja wirklich auch eher Indie-Spiele. Also allein von der Teamgröße wäre so ein Spiel, glaube ich, bei euch gar nicht machbar. Kingdom Come Deliverance, wenn ihr es wirklich gar nicht mitbekommen habt, ist ein Mittelalter-Rollenspiel. Also ich meinte jetzt die Hörer, nicht euch beide. was vor einigen Jahren auf Kickstarter geworben hat, finanziert zu werden. Und spielt in Böhmen zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Da kommen wir ja gleich auch so ein bisschen drauf, was für ein Setting das ist, was für eine Geschichte das ist. Der große Selling Point damals bei der Kickstarter-Kampagne war, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht sowas mit Fantasy-Aspekten machen, mit Magie und Zauberern und Drachen, sondern wir wollen in Anführungszeichen ein realistisches Bild des Mittelalters abliefern, wo dann eben auch Probleme und Schwierigkeiten auftauchen mit Hunger, Durst, Pest und was auch immer. Und das war auf den ersten Blick ja sehr vielversprechend, hat auch erfolgreich die Kickstarter-Welle ja damals erklommen und war dann jahrelang in der Entwicklung und hat jetzt im Vorfeld ein wenig für Wirbel gesorgt, wegen, ich habe es gerade schon ein bisschen angestichelt mit dem Burt zum T-Shirt, dass die deutsche Spielepresse durch einen Artikel von dem Historiker Jan Heinemann auf dieses Spiel nochmal durch eine andere Blickwinkel gezogen wurde oder dieses Spiel auf eine andere Position abgezogen wurde und der Hinweis an die Spielepresse, schaut doch da mal ein bisschen genauer hin, was es mit dem Entwickler auf sich hat. Da gab es nämlich den Wafra, über den haben wir ja auch schon hier gesprochen in LA News ausführlich, der eben durch seine sehr eindeutig rechte Gesinnung und durch Tweets, Gamergate nahen Verwandtschaft und so weiter aufgefallen ist. Und das wurde eben vermisst von diesem Historiker. Und unter dem Aspekt eben gibt's auch diesen Mythos, der vor allem bei, ja, bei so identitären und bei rechten Gesinnungsgruppen sehr beliebten Mythos vom weißen Mittelalter. Und das ganze Konstrukt darum, um diese Fragestellung, das haben wir ja auch besprochen, Daniel, unter diesem Aspekt haben wir natürlich auch ein besonderes Auge jetzt geworfen auf Kingdom Come Deliverance, weil zu der Zeit, als diese Diskussion lief, war das ja noch gar nicht absehbar, was davon in dem Spiel steckt oder stecken könnte, ob diese Gesinnung, die dem Wafra zugeschrieben wurde, auch in diesem Spiel auftaucht. Und das wollen wir jetzt heute auch, glaube ich, ein bisschen auflösen, weil wir das Spiel jetzt auch mehrere Stunden gespielt haben. In eurem beiden Fall, glaube ich, fast zweistellige Stundenzahlen. Und ja, darüber soll es natürlich heute auch ein bisschen gehen. So, lange Einleitung, Daniel. Vielleicht wollen wir das gleich mal so ein bisschen damit aufklären. Wie hast du das denn wahrgenommen jetzt beim Spielen? Hast du da jetzt, bist du anders an das Spiel rangegangen durch die Diskussion, die da im Vorfeld lief?
Ich glaube, ganz ausblenden kann man sowas tatsächlich nicht. Ich habe jetzt aber schon versucht, da einfach neutral ranzugehen und da irgendwie keinerlei Vorurteile zu haben beim Spielen. Und das wurde dann im größten Teil tatsächlich aber auch so bestätigt, wie ich das damals in der Folge gesagt habe. Ich kann jetzt in diesem Spiel nichts irgendwie Volksverhetzendes oder sonst irgendwie Aufrührerisches sehen. Und ich sehe jetzt in diesem Spiel auch tatsächlich keine irgendwie rechtsradikalen Thesen angelegt oder so. Deswegen kann man das, glaube ich, auf meiner Seite, zumindest so viel, wie ich jetzt gesehen habe, ich habe tatsächlich irgendwie so um die 30 Stunden oder sowas mittlerweile gespielt. Also ich traue mir schon dazu, ein relativ qualifiziertes Urteil bilden zu können über dieses Spiel. Da sehe ich tatsächlich jetzt schon einen Versuch, das Mittelalter schon relativ realistisch abzubilden. Ich fand es ganz interessant, dass ja tatsächlich auch bei den Kollegen von Game One nochmal dieses Thema dann angesprochen wurde und da tatsächlich auch ein Mittelalterforscher und Historiker zu Gast war und auch der bestätigt hat, dass es durchaus nicht völlig absurd ist, davon auszugehen, dass es in diesem kleinen Landstrich in Böhmen im 15. Jahrhundert tatsächlich keine andersfarbigen, also in Bezug auf die Hautfarbe, Menschen gab und dass das durchaus jetzt nicht irgendwie ein rassistisch geprägtes White People Only Bild ist, sondern dass es durchaus mit historischen Fakten sich auch deckt und diese ganze Mischung, auch eben unterstützt durch diese Meinung von dem Historia, bestärkt mich in der Meinung, dass man dieses Spiel einfach normal als normales Unterhaltungsrollenspiel für das nehmen kann, was es ist, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass man damit irgendwie ein rechtsradikales Propagandamittel irgendwie konsumiert und dieser ganzen kruden Ideologie irgendwie Vorschub leistet.
Und wie du bei LA News ja schon gesagt hast, das befreit ja Wafra nicht davon, ein Depp zu sein. Das hast du da ja auch schon so schön formuliert. Also seine Äußerungen werden dadurch auch nicht besser oder so. Jana, wie ging's dir denn? Hat dich das beeinflusst, diese Debatte vor dem Spiel, positiv wie negativ?
Also ich meine, ich verfolge das Spiel ja seit der Kickstarter-Kampagne. Das heißt, seitdem wusste man ja ungefähr, worauf man sich einlässt und auch wie der Wafra tickt, der ja der Autor von dem Spiel ist. Ich finde aber, worüber man fast eher sprechen sollte, ist eigentlich fast, wie naiv das Spiel in seiner Geschichte ist oder mit dem Umgang mit den Charakteren, wie die reden. Also ich finde auch nicht, dass es ein rassistisches oder nationalistisches Werk ist. Vielleicht eher, dass vieles sehr, sehr platt ist, mit bestimmten Dingen sehr platt umgeht. Also das Verhältnis, das man mit den Eltern hat, die Beziehungen, die man hat, die Gespräche, die man führt. Das wirkt halt immer ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht, Hollywood-esk, aber irgendwie auch wie ein Spiel aus den 90ern, wo man noch nicht so wie heute versucht, krassere, also wie beim Witcher zum Beispiel, das hatte ja ein sehr gutes Writing. Und hier merke ich halt, dass vieles sehr, sehr platt, sehr oberflächlich ist, so ein bisschen heldenhaft. Und zum Beispiel bei den Kumanen merkt man das halt auch. Also das kann man vielleicht auch kritisieren, dass die zum Beispiel sehr, das ist halt so diese platte Gegnerschaft, die sehen alle gleich aus, die sind immer feindlich. Also ich weiß nicht, ob später nochmal eine andere Auseinandersetzung mit denen stattfindet. Ich habe es ja auch nicht bis zum Ende durchgespielt, aber das fällt halt auf. Also das fällt mir halt negativ auf. Aber ich finde auch nicht, dass es jetzt ein nationalistisches Machwerk ist. Ich meine, es gibt ja so ein paar Stellen, wenn man zum Beispiel die Leute am Anfang ganz viel auf Flüchtlinge anspricht. Ich weiß nicht, wie ihr euch so dabei gefühlt habt, aber da hat man halt schon so ein bisschen diesen Bezug zu heute. Als würde man heute Leute fragen und die sagen dann auch, ja, ist ja ganz gut und schön, dass die hierher kommen, wissen ja sonst nicht, was sie machen sollen, aber ach, was weiß ich, die lungern auf der Straße rum und Arbeit haben sie auch keine. Also so, da hat man schon das Gefühl,
Aber da hatte ich eher das Gefühl, aber das mag tatsächlich auch wieder dieses klassische, die Botschaft entsteht beim Empfänger sein. Ich hatte da eher das Gefühl, da wird irgendwie so ein bisschen dieser ganzen Fremdenfeindlichkeit der Spiegel vorgehalten, weil du bist ja als Heinrich, als Hauptcharakter.
Auch ein Flüchtling.
Eben. Und dann gehst du zu den Leuten hin und die sagen so, ja, also ich habe ja nichts gegen Flüchtlinge, aber, und das mag tatsächlich sein, dass ich das komplett anders interpretiert habe, dass ich da halt einfach als tendenziell eher liberaler Mensch, der wenig gegen Flüchtlinge hat und sicherlich auch eher links im politischen Spektrum angesiedelt ist, dass ich da sofort gedacht habe, die Entwickler nutzen dieses Mittelalter-Setting, um einer modernen Gesellschaft da den Spiegel vorzuhalten. Und mag tatsächlich sein, dass jemand anders das dann irgendwie eher mit einem rechten Blickwinkel sieht.
Ich habe das auch eher so ein bisschen wie du gesehen, dass das wirklich so ein Spiegel ist dann auch. Und da hatten, also gerade auch gleich am Anfang, dadurch, dass man eben mit diesem Wissen um den Wafra in dieses Spiel reinging, habe ich da schon auch gleich gemerkt, okay, es waren halt schon wirklich sehr, sehr viel mehr Leute als nur der Wafra, die dieses Spiel entwickelt haben. Auch seine Gamergate-Nähe, gleich am Anfang in der ersten Mission hat man die Möglichkeit, eine Frau vor einem wütenden Mob, vor einer Vergewaltigung zu beschützen zum Beispiel. Und das sind dann ist jetzt auch irgendwie nicht so blöd dargestellt oder so. Weißt du, man hat dann auch da durchaus eine Möglichkeit, da einzugreifen und aber jetzt nicht nur so Damsel in Distress zu sein. Von daher fand ich, da sind schon auch einige Punkte drin, bis auf diese platten Gegner, die Diana auch gerade schon angesprochen hat, die bis jetzt so überhaupt kein Profil gewonnen haben. Also ich habe es deutlich weniger gespielt als ihr, weil es mich, Spoiler, dann doch sehr gelangweilt hat insgesamt. Aber die, die Art der Darstellung der bösen Gegner, die fand ich auch war jetzt nicht besonders clever gewählt oder da sind so moderne Geschichtenerzählungen, was du schon gemeint hast, Diana, bei Witcher und so, oder auch bei Mass Effect oder so, wo man wirklich das Gefühl hat, auch Bösewichte in Anführungszeichen haben irgendwie verschiedene Motive und können auch Grautöne haben. Das ist mir hier jetzt noch nicht so begegnet.
Aber jetzt sind wir tatsächlich
genau, aber wir sind schon sehr weit drin.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir uns durch diesen blöden rosa Elefanten im Raum, nämlich diese ganze ist das ein rechtsradikales Spiel? Diskussion, die wir am Anfang gleich gestartet haben, sind wir fast schon ein bisschen im Nachschlag gelandet, bevor wir eigentlich überhaupt besprochen haben, was es für ein Spiel ist. Deswegen vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, um mal bei Null anzufangen, wer noch überhaupt nichts darüber weiß. Es ist, wie gesagt, ein Rollenspiel. Die erste Überraschung, die man aber gleich am Anfang hat, ist kein Charaktereditor, weil man bekommt einen fertigen Charakter. Das Spiel ist auch absichtlich so angelegt, dass man halt eine vielleicht nicht fertige Geschichte, weil man hat dann hinten raus schon Möglichkeiten, wie man die gestaltet, wie man sich entscheidet. Also Entscheidungsfreiheit ist da schon gegeben. Aber es soll eben schon vom Start her weg eine Geschichte sein, wie die Entwickler sich die halt gedacht haben. Und du hast ja schon gesagt, angesiedelt im Böhmen des 15. Jahrhunderts. Und man spielt zunächst erstmal einen einfachen Schmiedsohn namens Heinrich. Der Schmied ist durchaus angesehen, also das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie ein armer Schlucker, aber du bist natürlich jetzt kein Adliger oder kein Geistlicher, das heißt, du gehörst halt schon zur armen, in Anführungsstrichen, Landbevölkerung. Und ich fand es dann schon interessant, wie sie dich dann so ein bisschen auch in diese Welt einführen. Ne? Also der Karl der Vierte, damals König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, sowas hat man ja tatsächlich auch in Geschichte mal gehört in der Schule, der hat damals so eine Art Blütezeit hervorgerufen. Also der war eben wohl ein sehr progressiver König und hat eben auch Kultur und Handel florieren lassen. Das heißt, Wohlstand und so eine Art kleine kulturelle Revolution am ausgehenden Mittelalter hat das dann auch gegeben. Und dann ist aber er gestorben und sein Sohn Wenzel, der dann natürlich der Nachfolger hätte werden sollen, war, sagen wir mal vorsichtig formuliert, eher ein Taugenichts. Der war tatsächlich statt an Kultur, Handel oder Staatsführung war der eher an Orgien und Völlerei interessiert. Und der Adel hatte dann so ein bisschen die Befürchtung, dass eben diese Ära, die der Karl eingeführt hat, dann endet und der Wenzel mehr oder weniger den ganzen Laden an die Wand fährt. Und deswegen haben sie seinen Bruder, den König Sigismund, zur Hilfe gebeten.
Hat er sich nicht selbst zur Hilfe gebeten, hat sich einfach das Recht genommen und wollte seinen Bruder absetzen. Ich glaube, das...
Ja, das ist wahrscheinlich historisch ein bisschen umstritten, so nach dem Motto. Also haben die den gerufen tatsächlich, den Adel, oder hat der Sigismund halt auch einfach die Chance gepackt? Ist halt so ein bisschen dieses, naja, war das dann der Geist, den sie riefen, die Adligen, oder hat der sich auch einfach mit Macht an diesen Thron geholt? Da kann man wahrscheinlich mit Historikern drüber streiten, wie es tatsächlich war. Aber Fakt ist, der hat das dann sehr ernst genommen mit der Nachfolgeregelung und ist dann ins Land mit eben diesen kumanischen Söldnern eingefallen und hat dann den Wenzel entführt und zum Abdanken gezwungen, was dann in der Folge eine Art Bürgerkrieg um die Thronfolge ausgelöst hat, weil es gab dann tatsächlich eben Adlige wie Fürsten und ähnliches, die dann gesagt haben, nein, der Wenzel, auch wenn er ein Blödmann ist, ist unser rechtmäßiger Herrscher und der Sigismund kann hier nicht einfach einmarschieren, und andere haben sich dann dem Sigismund angeschlossen, weil sie gedacht haben, das wird der neue Herrscher und ich halte mein Fähnchen, weil doch besser in den Wind für den neuen Herrscher. Und wie gesagt, in Folge ist dann eben dieser Bürgerkrieg um die Thronfolge ausgebrochen und der Heinrich, der eigentlich nur ein armer Sohn eines Schmieds ist, wird da mehr oder weniger mit reingezogen, weil eben sein Heimatort Sassnitz überfallen
Skalitz.
Wird. Und
Skalitz.
Skalitz, Entschuldigung, Sassnitz ist aber auch ein Ort. Das klingt alles so, das ist bei dir in der Gegend, ne? So das Sassnitz, stimmt, Skalitz ja. Und so, das klingt eher wie so Ostorte vom Namen her.
Ich musste da so ein bisschen an Heinrich Skywalker denken. Ja, weil seine Eltern werden von einer plündernden Horde umgebracht und er flüchtet dann und so weiter und ist dann quasi der Held auf Rache. Aber das Geilste an Kingdom Come Deliverance, und das rechne ich dem Spiel tatsächlich hoch an, ist ja wirklich die Tatsache, dass es eben eine klassische Rache-Story auch ist mit einer festgeschriebenen Person, nämlich dieser Heinrich. Aber im Unterschied zu eben Star Wars und Co. ist der Heinrich halt einfach eine Null. Also der kann halt einfach wirklich mal gar nichts. Es gibt ja sogar die Szene am Anfang, wo man sieht, wie er ein Schwert in die Hand kriegt und nicht mal irgendwie so ein kleines Stöckchen durchhacken kann. Und genauso fühlt man sich halt auch am Anfang des Spiels.
Das man sieht ja auch geil. So aus. Also das fand ich ja ganz schön, dass man wirklich so, ja, wie so eine Lusche halt auch. Man hat so ein ganz langweiliges Gesicht, eine langweilige Frisur. Ich weiß ja nicht, was ihr so gedacht habt, ob ihr ihn da im Spiel zum ersten Mal gesehen habt, aber ich war echt so ein bisschen geschockt. So, was? Das ist mein Charakter?
Also ist ein ziemlicher Anti-Held auf jeden Fall am Anfang. Und da kommt ja auch dieser Realismus-Aspekt durchaus zum Tragen. Also Kämpfen zum Beispiel funktioniert im Endeffekt. Es ist ja ein Spiel aus der Ego-Perspektive und man fühlt sich ja sofort an so Spiele wie Skyrim oder so erinnert. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging, aber allein schon den ersten Faustkampf zu gewinnen und dann mit dem ersten Schwert da ein bisschen rumzufuchteln, das ist ja wirklich eine Qual. Und das zieht sich durch das Spiel ja durchaus auch durch, dass es eben sehr schwierig ist, weil Heinrich kein strahlender Held in Rüstung ist und auch nicht so wirklich wird, weil er halt keine Superkräfte hat. Und das finde ich durchaus interessant an dieser Prämisse, dass Kingdom Come Deliverance sich das halt auch traut, so ein bisschen ruppiger mit dir umzugehen als Spieler am Anfang, oder?
Es ist tatsächlich sehr sperrig, das muss man schon sagen. Also ich habe durchaus 8 bis 10 Stunden gebraucht, um langsam mal so reinzukommen. Also, wie gesagt, diesen ersten Faustkampf, den man ja noch mehr oder weniger im Tutorial hat, da habe ich sowas von aufs Maul bekommen und habe überhaupt kein Land gesehen. So, das war nicht mal so, jetzt hast du irgendwie dreimal getroffen und dann hat er dich aber doch erwischt, sondern es war halt, der hat mich wirklich vermöbelt. Ich hatte überhaupt keine Aussicht darauf, den irgendwie zu besiegen, aber das Spiel geht da auch weiter. Also das gehört halt auch dazu. Man muss sich tatsächlich bei dem Spiel damit abfinden, dass man halt nicht immer gewinnen kann. Man ist eben nicht, wie du sagst, der strahlende Held. Aber Jana, wie ging's dir? Hast du auch so lange gebraucht, um da überhaupt erstmal einen Einstieg zu finden, oder warst du von Anfang an sofort gefangen?
Ich habe das schon in der Beta oder Alpha gespielt, wie gesagt, so kurz nach dem Kickstarter und auch immer auf der Gamescom und so. Ich war eigentlich in einem Kampfsystem drin und habe mich darauf sehr drauf gefreut. Also ich fand das total gut. Aber aufs Maul gekriegt habe ich trotzdem. Also ich konnte den auch nicht gleich besiegen. Ich fand das aber spannend, weil da wird ja so eingeführt, dieser Charakter, den du fertig machen sollst im Auftrag für deinen Vater. Ja, der ist ein Alkoholiker, mach dir mal klar so. Also scheiß den mal zusammen, damit ich mein Geld zurückbekomme. Und das ist ja so eine klassische Rollenspiel-Anfangsquest und eigentlich kriegt man das immer hin und da kriegt man halt selbst aufs Maul. Und das fand ich eigentlich spannend, weil dadurch führt dich das Spiel ja auch gleich ein und zeigt dir gleich mal, wo es lang geht, dass du eben nicht alles einfach hinbekommst, sondern dass du ja durchaus auch öfter mal scheiterst. Und dann eigentlich zu Mutti rennst und sagst, ja, der hat mich verhauen. Und sie dann, ja, Heinrich, du genau. musst schon mal ein bisschen aufpassen hier.
Und es zeigt dir natürlich auch gleich, dass es immer mehrere Lösungswege gibt. Das habe ich dann auch erst später kapiert, dass es da durchaus ja auch gewollt war, dass du dann eben auch andere Mittel und Möglichkeiten finden musst, an dein Ziel zu kommen, wenn du eben nicht mit Gewalt klarkommst. Und das hast du ja, glaube ich, auch getwittert, Daniel, Kingdom Come Deliverance, das trägt es sich da wirklich durch. Also der Kampf, auch wenn das Kampfsystem wirklich clever und cool gemacht ist, eigentlich von der Idee, also dass man immer lesen muss den Angriff des Gegenübers und dann auch in die entsprechende Richtung halt abblocken musst und dann auch wieder zuschlagen musst und wählst halt so mit dem Analogstick deine Richtung aus. Also ich finde es technisch, von der Idee her mechanisch finde ich es sehr gelungen. Mechanisch macht es mir keinen wirklichen Spaß, aber zum Glück ist ja Kingdom Come Deliverance eben kein Skyrim, weil Kämpfen ist schon eher eine Ausnahme. Also es ist kein durchweg Actionspiel, wo man die meiste Zeit mit dem Kampfsystem verbringt, oder Daniel? Also wenn man mehr als zwei Gegnern gegenübersteht, dann kann man sie eigentlich fast schon wieder knicken.
Das hat mich auch überrascht, weil im Vorfeld, in der Berichterstattung, auch im Rahmen der Kickstarter-Kampagne wurde ja immer dieses realistische, in Anführungsstrichen, Kampfsystem betont. Ne? Also das funktioniert wirklich, wie du es beschrieben hast, so ein bisschen wie For Honor of Crack. Also statt drei Richtungen hast du halt fünf Richtungen, in die du dann irgendwie schlagen kannst, aber auch abwehren musst. Und da musst du aufpassen, wann schlägt der Gegner zu. Du kannst dann blocken, aber blocken kostet dich auch wieder Kondition. Das heißt, einfach nur das Schwert irgendwie vor dich hinhalten funktioniert auch nicht, weil dann schlägt der halt zweimal zu. Und der Heinrich ist halt wirklich so ein Lappen, dass der dann halt nach zwei Schlägen keine Puste mehr hat und den Schlag nicht mehr abblocken kann. Ja, ist ja so.
Ja.
Und deswegen war ich, weil da können wir dann vielleicht noch mal im Detail drüber reden, aber ich komme mit dem Kampfsystem überhaupt nicht klar. Und da war ich aber froh, dass es viel weniger Kämpfe hat als erwartet. Also man hat, obwohl das vielleicht im Vorfeld auch einfach anders kommuniziert wurde, wegen eben dieser Vorberichterstattung und der Kickstarter-Kampagne, viel mehr Ermittlungsarbeit, Handeln, man spricht mit Leuten, man kann sehr viele Quests, anders als es halt in anderen Rollenspielen der Fall ist, wo man einfach 90%, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, mit Gewalt, Mord oder Diebstahl löst. Ne? Also das ist halt immer, geh dahin, bring da jemanden um, geh dahin, klau da irgendwas oder geh dahin und hau jemanden aufs Maul und prügel irgendwelche Informationen aus ihm raus und komm zurück. Und in Kingdom Come ist es wirklich so, dass man sehr viel einfach auf andere Methoden lösen kann. Und das fand ich wiederum dann sehr angenehm und sehr glaubwürdig, weil ich dann auch einfach andere Möglichkeiten hatte und mich nicht auf dieses hakelige Kampfsystem einlassen musste. Jana, du hast wahrscheinlich, weil du es beherrschst, das Kampfsystem einfach dich da durchgemordet.
Jein, also ich fand halt auch das im Prolog sehr schwierig. Also weil ihr meint, der Prolog ist sehr sperrig oder überhaupt das Kampfsystem ist sperrig. Ich finde halt, die Einführung ist gar nicht so gut. Man kommt gar nicht so viel zum Üben. Also ich würde mir mehr Stellen wünschen, wo man das wirklich mal ausprobieren kann, ohne Konsequenzen. Das kommt erst sehr, sehr spät und dann halt auch nur einmal. Und ich glaube, das macht es halt auch so schwierig. Und das kombiniert mit diesem Safe-System, wo du eben nicht einfach immer wieder speichern und dann laden und dann greifst du die Banditen halt doch mal an und übst dadurch. Das gibt's ja so gar nicht. Und ich glaube, das macht's halt so schwierig. Aber ich finde eigentlich auch, bei dem Spiel kommt man ganz gut durch, wenn man sich Alternativen schafft. Oder man kann ja sogar aufgeben vor einem Gegner oder sich drumherum schleichen. Also Schleichen ist ja auch wichtig mit der richtigen Kleidung und solchen Sachen. Also von daher ist es gar nicht so wichtig. Ich meine, es gibt Stellen, da muss man kämpfen können. Also ich finde, spätestens wenn du bei diesem Lager bist, musst du kämpfen können. Und dann hast du sogar einen richtigen Bossfight, wo du unbedingt kämpfen solltest. Aber da können wir auch gerne im Detail nochmal reden, weil da habe ich zum Beispiel auch nicht gekämpft. Den habe ich nämlich mit dem Bogen fertig gemacht.
Wenn man wenigstens mit Pfeil und Bogen was treffen könnte, aber das ist ja das nächste Problem, was ich habe.
Ihr spielt mit auf Konsole, ne? Das muss man nochmal dazu sagen, weil da ist ein deutlicher Unterschied, mit was man spielt, finde ich.
Ich spiele es am PC, aber mit Gamepad auch viel. Aber Maus und Tastatur ist ein bisschen angenehmer. Da gebe ich dir absolut recht. Ja.
Also auf der Konsole treffe ich mit Pfeil und Bogen fast nichts, weil man hat kein Fadenkreuz, wo man hinschießt. Man hat nur so ungefähr halt eine Richtung und also ich schieße da wie so Depp einfach einmal komplett rum, aber ich treffe halt nie das Ziel. Also ich tue mir da extrem schwer, weil halt auch der Pfeil dann wirklich so schwankt und je länger du den festhältst, desto mehr fängt der Arm das Zittern an, weil er halt nicht die Kraft hat, den Pfeil so lange gespannt zu halten. Und je mehr du zitterst, desto mehr schwankt's rum und es ist dann so ein Teufelskreislauf. Und also ich komme auch mit Pfeil und Bogen, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so wirklich zurecht. Und was ich mit sperrig gemeint habe beim Einstieg ist, Kingdom Come hat extrem viele Systeme und Subsysteme, die man erstmal durchblicken muss. Also allein wie viele zig Charakterwerte du hast, die du irgendwie mal auf die Reihe kriegen musst. Was brauche ich da? Was ist gut? Was brauche ich für was? Da muss man essen und schlafen. Das muss man erstmal raushaben, wie man das alles richtig managt. Dann braucht man die richtigen Werte, um die Waffen überhaupt benutzen zu können. Also man freut sich dann, wenn man irgendwie ein geiles Schwert gefunden hat und denkt man sich, ah, okay, aber ich habe irgendwie Agilität nur 3 und die Waffe braucht aber 5. Aber naja, gut, wird schon irgendwie hinhauen. Und aber ja, von wegen, wenn du halt nicht die richtigen Werte für diese Waffe hast, dann kämpfst du halt wie ein betrunkener Seemann. Also dann kannst du da überhaupt keinen Treffer landen.
Das betrifft auch den Bogen übrigens. Da triffst du dann noch schlechter.
Und das hat mich tatsächlich am Anfang schon, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen überfordert. Also so viele Systeme, bis ich die alle verstanden habe, bis ich verstanden habe, wie das alles funktioniert, auf was ich achten muss, habe ich schon ein bisschen gebraucht. Da war es tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, die Handlung, die mich so ein bisschen an der Stange gehalten hat. Also da fand ich eben schon interessant, wie sich diese ganze Geschichte mit dem Heinrich so ein bisschen entfaltet, wie sie am Anfang eskaliert, dann wie diese Burgbelagerung am Anfang abläuft und da dann auch eben diese ja gut gemachten Quests. Das war das, was ich am Anfang, also nicht das Spielerische, nicht das Gameplay hat mich am Anfang, das fand ich am Anfang grauenhaft und finde auch jetzt noch nicht wirklich gelungen, aber es war wirklich die Geschichte, die mich da drin gehalten hat. Und das fand ich eben, wenn wir dann vielleicht gleich nochmal über die Quests kurz reden wollen.
Und die Welt vor allem, wie die Welt auf euch wirkt.
Worldbuilding, ja, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber reden. Aber jetzt zu den Quests, weil ich glaube, ich bin da jetzt einfach mein Arschloch und Spoiler so ein bisschen was, was man halt am Anfang in der Quest macht, weil ich finde, das ist sehr exemplarisch dafür, wie dieses Spiel mit seinem Quest-System umgeht. Das Spiel nimmt dich nämlich nicht an die Hand für jeden Schritt. Also man muss dann oft eben sich auch selber Lösungen überlegen können. Und in einer der ersten Missionen, also das ist eigentlich im Grunde noch das Tutorial, da hast du wirklich nur als Missionsziel, verlasse die Burg. Dann kannst du da einfach über die Burgmauer springen, dann brichst du dir die Knöchel und kommst halt nicht mehr voran. Aber es geht, ne? Also dann musst du halt irgendwie zur nächsten Versorgungsstation humpeln und dich dann irgendwo schlafen legen und dann, wenn du Glück hast, kannst du es dann doch überleben und dann hast du halt erstmal 3 Tage damit zugebracht, deine gebrochenen Knöchel zu heilen. Aber es geht. Du kannst aber auch einfach von der Zugbrücke an der Seite runterspringen, da kommst du dann auf so ein paar Felsen auf und da ist der Sprung nicht ganz so tief und dann kommst du da auch raus. Du kannst aber auch zum Beispiel dich verhaften lassen, weil dann wirst du einfach aus der Burg rausgeschmissen. Da bist du halt quasi geächtet. Auch das wird akzeptiert, weil das Ziel heißt ja nicht, verlasse als nicht geächteter oder mit hohem Ansehen die Burg, sondern es heißt einfach nur, verlasse die Burg. Du kannst aber auch zum Beispiel mit der Burgfrau reden und die gibt dir dann den Tipp so, hol dir doch einfach so einen Waffenrock, dann schaust du aus wie einer der Wachen hier und dann müssten sie dich eigentlich rauslassen, wenn du dann zum Tor hingehst. Und das habe ich dann probiert, dann komme ich zum Tor hin, das fand ich dann auch wieder sehr schön, weil dann sagt die Wache so, hä? Du bist doch dieser Heinrich, du bist doch gestern Abend gekommen, warum hast du denn so eine Rüstung an? Ich erkenne dich doch. Also es ist nicht wie bei Skyrim, dass du im Prinzip der strahlende Held bist, aber niemand in der Welt dich kennt, sondern natürlich kennen die dich, weil in dieser Burg sind halt nur 30 Leute. Du bist da am Vorabend unter lautem Getöse und hast die ganze Burg aufgeweckt, nachts reingekommen und natürlich hat das jeder mitbekommen. Und wenn da halt nur 30 Leute sind, natürlich fällt das auf, wenn du da einfach mit deinem blöden Helm und deinem Waffenrock ankommst und sagst, ja, ich bin hier Heinrich Inkognito und bitte lasse mich hier raus.
Du hast dir keinen Schnurrbart angeklebt, das war der Fehler.
Und das fand ich so cool, dass einfach der dich erkennt und dass der dann aber sagt so, hey, aber ich finde die Idee so witzig, komm, lass mir ein paar Groschen da und dann drücke ich ein Auge zu und lass dich auch raus. Ja. Und das hat mir so gut gefallen, dass mich das an der Stange gehalten hat, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, die Quest zu lösen. Und selbst wenn man dann eine offensichtliche Lösung gefunden hat, von der man selber denkt, dass sie total clever ist, selbst dann sagt das Spiel noch so, ja, aber so clever ist das auch nicht, einfach sich einen Helm aufzusetzen und diesen Waffenrock zu nehmen und dann zu denken, dass dich halt niemand kennt in dieser Burg mit 30, 40 Leuten.
Ja. Jana, wie lange braucht denn das Spiel, bis es sich so öffnet? Also ich habe die ersten 10 Stunden damit verbracht, in einem sehr linearen Gerüst durch diese Welt zu laufen. Was Daniel jetzt gerade beschrieben hat, ist ja auch so Teil dieser ersten Phase. Und da kommt man ja gar nicht so weit rum eigentlich, was die spielerische Freiheit angeht, sondern es ist ja eine sehr stringente Geschichte, die da am Anfang erzählt wird. Öffnet sich das noch richtig groß, dass ich so klassische Open-World-Sachen dann halt auch habe? Oder zieht sich diese Main-Quest schon
die ganze Zeit durch? Das ist schwierig. Also ich finde, du kannst das nicht mit einem Witcher vergleichen. Also du hast natürlich auch da zum Beispiel, also ich vergleiche es gerade mit einem Witcher, nicht du, aber
übrigens, Trinkspiel, jedes Mal, wenn ein Vergleich mit Witcher kommt.
ein Sicherheitsschnaps.
Genau, ein Retterschnaps. Also du hast ja bei all diesen Rollenspielen eine Mainquest und nebenbei hast du ja dann aber immer diese generischen Hubs oder Lager oder Sachen, wo du dir einfach was suchen kannst. Ich finde, das ist hier eigentlich nicht vorhanden. Du kriegst zwar jede Menge Nebenquests, aber die führen dich eigentlich immer ein bisschen wieder zurück auf den Quest, auf den Pfad von der Hauptquest oder springen dich da wieder zurück oder knüpfen da irgendwie an. Du hast zwar die Freiheit und kannst dann jederzeit überall hinreiten und kannst auch irgendwelche Aufgaben annehmen. Da hast du ja dann auch immer auf der Karte Markierungen, aber so richtig frei ist es nicht. Was ich aber auch, das muss man halt auch sagen, was ich ganz cool finde, weil dadurch hast du halt weniger generischen Content und mehr so, wie soll ich sagen, so wie geskriptete, sehr individuelle Einzelsituationen. Zum Beispiel kommst du später nochmal in ein Kloster, um da einen Komplott aufzuspüren und bist Mönch. Also sowas ganz, also musst auch wirklich diesen Alltag nachleben. Und von solchen Sachen machst du halt sehr, sehr viel, wo du sehr, sehr viele individuelle Geschichten quasi erlebst. Das ist halt der Unterschied.
Und mit generischen Missionen meinst du so, geh raus, hol 15 Wildschwein-Stoßzähne und komm wieder, um zu grinden und zu leveln. Sowas meinst
du, oder? Das gibt's schon, aber ich meine vor allem wie beim Witcher oder wie bei Skyrim, dass du, wie soll ich sagen, dass da einfach ganz, ganz viele generische Orte, generische Lager sind, die du einfach ausräumst, ohne dass das mit einer Geschichte verbunden ist. Also was gibt's hier weniger? Also du hast auch Banditennester, die kannst du aufspüren, aber eigentlich knüpft alles irgendwie immer wieder an die Hauptgeschichte an.
Da ist eigentlich jetzt mal ein ganz guter Aspekt, um dieses Worldbuilding, was du angesprochen hast, Jana, einzuwerfen, ne? Weil die Welt ist vergleichsweise klein. Sie ist aber wirklich handgebaut und das merkt man halt, weil ich finde, diese ganzen Dörfer und die Burgen, die schauen halt alle irgendwie einzeln aus und nicht wie irgendwie Assets, die da aneinandergereiht wurden. Und deswegen, Jana, du kennst dich da wahrscheinlich mittlerweile aus wie deine eigene Westentasche und weißt genau, hier ist da irgendwie die Schenke zur Waldwiese und wenn ich da entlang reite, dann komme ich nach Sassnitz und da gibt's dann irgendwie am Ortseingang den Müller und wenn ich beim Müller dann links abbiege, dann kommt da irgendwie der Waffenhändler und das ist dann wirklich so, dass man sich irgendwann an der Zeit da irgendwie auskennt.
Das Spiel zwingt dich ja dazu. Schon allein dadurch, dass es ja keine Karte gibt. Es gibt zwar, es gibt natürlich eine Karte, eine Map mit Questmarkern auch, aber die sind super ungenau. Und sehr, sehr oft kästeln die eigentlich nur ein Riesenareal ein. Dadurch bist du ja gezwungen, dich auszukennen. Das muss ich sagen, das gefällt mir total gut. Dadurch lernst du auch die Orte kennen, weil du auch immer wieder zurückgeschickt wirst. Also du hast nicht dieses eine generische Dorf, in das du mal geschickt wirst, sondern du kehrst auch immer wieder zurück und manchmal verändert sich das auch. Also das gefällt mir total gut, dass zum Beispiel bist du einmal in so einem Reiterhof, Neuenhof oder so heißt das. Das ist so dein erster großer Fall, den du erledigen musst. Und da gefällt mir total gut, dass du da zum ersten Mal hinkommst und da ist was passiert. Und später dann ist das alles weggeräumt. Also, dass sich Orte auch verändern. Das finde ich, macht ganz viel mit dir, dass du dir das eben einprägst.
Ich habe tatsächlich auch schon nach jetzt den 30 Stunden das Gefühl, ich kenne mich da zumindest in den Hauptorten relativ gut aus und weiß, wo ich da hin muss und so. Ich weiß dann, hier ist die Schenke und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie in dem Ort in der Schenke vorbeischaue, dann spiele ich eine Runde mit dem Typen, weil es gibt natürlich in der Schenke auch Glücksspiel. Da spielt man halt so ein Würfelspiel. Das ist deutlich einfacher als das bei The Witcher. Prost. Da kann man dann halt auch Geld setzen, kann was wetten und das fühlt sich dann halt manchmal einfach irgendwie wirklich wie so eine Mischung aus Tourismus, aber auch irgendwie Heimeligkeit an und so. Das gefällt mir dann eigentlich wirklich ganz gut, dass das Spiel halt wirklich so einen Wert drauf legt, ja auch diese Welt dann irgendwie zu zeigen und dass da halt auch abseits der Orte nicht so viel los ist. Also du findest halt auf den Wegen, das kann man jetzt vielleicht aus Spielesicht kritisieren, dass man sagt, ja, ist irgendwie eine offene Welt, aber da ist jetzt nicht so viel los. Aber mein Gott, ist ja in der Realität auch so. Natürlich leben die Menschen in Orten und kleinen Städten. Obwohl Städte sind das eigentlich wirklich nicht, die es da gibt. Also es sind wirklich nur kleine Ansammlungen. Aber weil im Wald ist halt gefährlich, da gibt's halt wilde Tiere, da gibt's Banditen und wenn du irgendwie von A nach B reist, dann hältst du dich halt an den Weg und da hast du dann halt Wanderer, die dann irgendwie von einem Ort zum anderen wandern. Aber es ist halt nicht so dieses zig Symbole auf der Karte und überall gibt's irgendwie was zu tun und was zu machen und hier steht noch irgendwie mitten im Wald irgendein Typ, der eine blöde Quest auf dich für dich hat, sondern Das gibt's halt da nicht. Und das ist halt auch Teil dieses, in Anführungsstrichen, Realismus, den sich da die Macher auf die Fahne geschrieben haben, obwohl der natürlich zugegebenermaßen schon eher ein Werbeversprechen ist. Das merkt man dann schon auch.
Absolut, ja. Also ich finde diese Welt unglaublich gelungen vom Naturspektakel her. Also ich finde, da durch die Welt zu reiten, das hat ja auch so ein, ja, also einen relativ ehrgeizigen, realistischen Vorhaben, was sie da hatten. Also es soll ja so ein bisschen fotorealistisch auch wirken und so weiter. Und ich finde, da durchzureiten und so, man verbringt ja wirklich sehr viel Zeit mit hin und her traveln und da durch trostlose Gegenden zu reiten. Das finde ich ist sehr hübsch. Bei mir bricht es dann immer dieses Mittelaltergefühl, wenn dann diese Holzpuppen mit mir reden. Also das hat für mich dann irgendwie nicht mehr so funktioniert. Also da finde ich, da steht sich das Spiel halt durch die technischen Mängel, die es ja wirklich an jeder Ecke hat. Da haben wir jetzt ja auch schon ein paar Sachen angesprochen. Und die Art und Weise, wie das auch, wie die reden. Also ich finde, die Texte sind ja eigentlich ganz gut geschrieben. Und ich finde auch, was ihr gesagt habt, die Quests sind ja auch ganz cool. Aber es ist halt so ein bisschen, komme ich mir vor, wie so bei einem schlecht geschauspielerten Mittelalterfest, wo dann halt die Leute irgendwie so rumstehen mit ihren teils viel zu sauberen Klamotten. Der Einzige, der immer schmutzig ist, ist irgendwie Heinrich, habe ich so das Gefühl. Und dann gibt's halt so ein paar typische mittelalterkitschige Zoten und so weiter. Da wird dann irgendwie mal Scheiße an die Wand geworfen oder jemand sagt, halte er sein Maul und so. Ganz, ganz schlimm fand ich die Synchro. Also die deutsche Synchronisation ist so der, die Stimmen sind gut, aber die Lippensynchronität, die so, reden halt auch, wenn der Mund zu ist. Also da ist nicht mal im Ansatz irgendwas gemacht worden. Die haben halt einfach in Auftrag gegeben, sprecht uns das auf Deutsch ein und dann klatschen wir das da drüber. Mal kommt irgendwie eine englische Datei dazwischen. Manche reden 13 Stufen leiser als der andere, obwohl sie genau neben mir stehen. Der Mund bleibt wirklich zu, während sie irgendwie sich in Rage reden. Oder
sie wechseln von du auf sie während eines Gesprächs. Das ist auch mein Gott.
Ja, genau. Das ist schlimm, ja.
Oh Gott, und das reißt dich dann halt aus diesem Weltgefühl einfach komplett raus. Ja, da willst du ein realistisches Spiel machen und dann hast du halt so viel technische Mängel drin und der Typ läuft durchs Pferd durch und die Texturen auf der Wache ploppen erst irgendwie auf, wenn du schon der halbe Dialog schon vorbei ist. Das hat's dann bei mir einfach so ein bisschen rausgerissen und ich glaube, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen liegen lassen, bis die da noch ein bisschen nachgepatcht haben am PC. Das ging gar nicht. Das fand ich echt.
Das muss man wissen. Ich glaube auch. Also ich bin da selbst nicht so empfindlich. Also ich finde das dann lustig oder vielleicht checke ich das als Entwickler, warum das so ist oder habe da zu viel Verständnis für. Ich muss sagen, ich mag auch so diesen Trash-Faktor auf eine Art. Also so, ich bin ja auch großer Gothic-Fan und ich finde auch Witcher 1 hat zum Beispiel diese Probleme ganz groß, aber irgendwann akzeptierst du das, wenn du durch eine Stadt gehst, dass die Köpfe weiter vorn oder weiter hinten erst aufploppen an den Körpern. Ich weiß nicht, ich blende das mit der Zeit aus. Das geht dann.
Dann ist es nämlich auf dem PC-Wunderland auch nicht alles so toll. Dann bin ich ja froh, dass ich jetzt, also auf der PS4 Pro, muss man dazu sagen, merkt man leider schon, dass sie sehr mit der Technik kämpfen. Also die CryEngine haben sie da dann doch noch nicht so weit gebracht, dass es da wirklich rund läuft. Das Spiel hat seine schönen Momente. Also es gibt auch wirklich tolle Momente, wo du irgendwie im Wald stehst und denkst, boah, das schaut jetzt wirklich echt schön aus. Also wirklich realistischer Wald. Oder ich schaue jetzt hier über diese sanften böhmischen Hügel und dann geht die Sonne unter und dann leuchtet so rot am Horizont und davor sehe ich nur noch den schwarzen Schatten dieser Burg. Das ist wirklich dann teilweise echt schön. Und dann hast du aber im nächsten Moment ganz fiese Pop-ups oder völlig unscharfe Texturen, wo einfach Texturen irgendwie minutenlang nicht laden und du dann irgendwie teilweise in der Burg stehst, die dann irgendwie nur aus so einem Wireframe besteht, mehr oder weniger, weil irgendwie die Bodentextur nicht richtig lädt. Oder das ist dann schon echt schlimm. Aus technischer Sicht und was auch echt schlimm ist und deswegen wusste ich auch so viel über die Handlung, weil jedes Mal, wenn man das Spiel startet, muss man sich diese 4 Minuten Intro-Sequenz anschauen, wo dann nochmal diese ganze Geschichte von Böhmen und dem Karl und dem Sigismund erklärt wird.
Die kannst du nicht abbrechen auf der PlayStation?
Als Ladezeit.
Die kann man abbrechen, wenn das Spiel geladen ist, aber das ist halt meistens nach, sagen wir mal, 90% der Sequenz so. Also das heißt, den Anfang musst du dir eigentlich jedes Mal anschauen. Und auch wenn man schnell reist, dauert es ewig, wenn man irgendwie Zeit überspringt. Also wenn man zum Beispiel dann, entweder wenn man schläft oder wenn man halt irgendwie weiß, ich muss jetzt hier irgendwie bis nachts warten, weil sonst kommt der Typ, der hier die Quest in Gang setzt, nicht. Dann wartet man halt einfach vor Ort und stellt dann ein, ich möchte hier 5 Stunden warten, bis Dunkelheit einsetzt und dann lädt er halt auch nochmal ewig und so. Also Ladezeiten, also technisch sicherlich kein irgendwie Meisterwerk, kein Referenztitel, das muss man schon sagen, auf der Konsole.
Nee, wirklich nicht. Jana, ich habe gerade schon witzigerweise den Speicherschnaps angesprochen, den wir hier trinken, wenn wir Witcher reden. Den gibt's ja tatsächlich im Spiel. Als würde es einem das Spiel nicht schon schwer genug machen mit einem schweren Kampfsystem und solchen Geschichten. Erklär doch mal, was dieser Speicherschnaps, was es damit auf sich hat. Und du hast ja auch einen ganz speziellen Frust mit diesem Spiel erleben müssen.
Auf jeden Fall. Also ich finde ja eigentlich das System ganz spannend. Die Entwickler wollen, dass du nicht permanent speichern kannst. Also du speicherst, wenn du schläfst, wenn du bestimmte Phasen in der Quest erreicht hast und du kannst Retterschnaps trinken. Und davon hast du am Anfang 3, alle 9 musst du dann später brauen. Das heißt, du verbrauchst die und wenn du zu viel trinkst, wirst du sogar betrunken. Und nur wenn du den trinkst...
Du kannst sogar Alkoholiker werden übrigens, gell?
Genau, du kannst Alkoholiker werden, wenn du zu viel davon trinkst. Ich muss sagen, eigentlich, wenn das System funktionieren würde, wäre es fantastisch. Also ich mag die Idee, dass du dadurch halt auch ein bisschen, ja, so Dark Souls-mäßig, dir ein bisschen mehr Mühe gibst beim Kämpfen. Oder dass du... dass es herausfordernder ist. Es hält dich gleichzeitig aber natürlich auch davon ab, Sachen auszuprobieren. Weil wenn du irgendwann keinen Schnaps mehr hast, dann versuchst du natürlich ordentlich zu spielen und machst keinen Quatsch. Und das finde ich bei so einem Rollenspiel auch blöd. Ja, und der Knackpunkt ist, es funktioniert, also das Spiel hat halt Fehler, viele Fehler. Und das macht halt dieses Speichersystem so frustrierend. Also bei mir hat es zum Beispiel auch einen Speicherpunkt. Also ich kann nicht mehr speichern im Spiel gerade. Und das ist halt dann schon irgendwie frustrierend. Ich meine, ich glaube, wenn ich an einem wesentlich früheren Punkt wieder anfange, dann funktioniert das. Also dann komme ich dann weiter, hoffentlich, vielleicht. Aber gerade kann ich halt nicht speichern. So. Und das macht es halt schon irgendwie frustrierend.
Dann bin ich ja beruhigt, dass ich da auch durchaus sehe, dass du da positive Aspekte siehst, weil du hast ja auf Twitter dann doch ein bisschen gerantet über das Speichersystem.
Ich habe es rausgepatcht übrigens. Also es gibt am PC die Möglichkeit, in die Systemdatei des Spiels einzugreifen und einfach reinzuschreiben, dass man keinen Trank verbraucht, wenn man einen Trank trinkt und dass man auch nicht betrunken wird, wenn man einen Trank trinkt. Ja.
Gibt als kleine Mod.
Das habe ich wieder auf dem PC gemacht. Anders kannst du das nicht spielen.
Ich habe das dann auf Twitter gesehen und dann saß ich mit meiner Pfeife da und habe mir gesagt, ach, Diana, die Kacknob-Spieler, die sich dann wieder beschweren, dass das mit dem Speichersystem zu hart ist, weil sie nicht ständig und überall speichern können. Ich fand es gar nicht so schlimm. Das Spiel, wie gesagt, das muss man noch dazu sagen, speichert aber auch, wenn du im Wirtshaus schläfst oder ins Badehaus gehst. Und es gibt durchaus eben ein paar Möglichkeiten, einfach ein Safe-Game zu forcieren. Die sind eben einfach nicht überall und frei zugänglich, sondern nur zu bestimmten Aspekten und zu bestimmten Zeitpunkten halt. Und das fand ich dann eben, so wie Jana, du das dann schon auch dargestellt hast, ganz spannend, weil man dadurch eben nicht so sich dann einfach mit Quicksave da irgendwie durchmogelt, sondern man überlegt halt, wie man macht. Man überlegt, wie man reagiert.
Jetzt weiß ich aber wieder, worüber ich mich beschwert habe. Das war im Prolog. Der dauert ja ewig. Man spielt ja ewig diesen Prolog, bevor man richtig was machen kann, bevor man nicht ständig von Cutscenes unterbrochen wird. Und da hat er zwischendurch nicht gespeichert und ich konnte das Spiel nicht beenden, weil der beim Beenden nicht gespeichert hat. Das heißt, ich musste so 3 Stunden am Stück dieses Spiel spielen, bis der dann halt nach der Endquest, wo du dann quasi, da hast du ja so eine komische Traumsequenz und danach speichert der endlich.
Das ist tatsächlich ein bisschen blöd gemacht. Später, wenn man dann ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, wenn man auch ein bisschen mehr entdeckt hat, wenn man auch ein bisschen mehr Geld hat, weil, wie gesagt, schlafen im Wirtshaus oder im Badehaus kostet halt jeweils Geld und das ist halt am Anfang recht viel für dich. Später ist das so, ach komm, hier 10 Gulden, was kostet die Welt? Dann speicherst du da halt auch mal. Aber ich fand's in der Theorie eigentlich ganz gut. Bei mir hat's auch in der Praxis funktioniert. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte halt keine Fehler wie du, dass es dann irgendwie gar nicht mehr ging. Oder es gab auch Leute, die gesagt haben, bei mir stürzt's halt immer ab, wenn ich da irgendwie speichere. Und dann komme ich irgendwie jetzt nicht mehr weiter, weil ich kann jetzt nicht mehr speichern. Und
blöd ist ja auch, wenn das Spiel halt abstürzt in einem Kampf oder sowas, ja auch passiert. Und du halt Stunden nicht mehr davor gespeichert hast, weil halt kein Autosave oder sowas angelegt wurde. Das ist halt auch nervig einfach. Und ein Plädoyer noch als Elternteil, der spielt mit Kindern, ist es einfach ein Unding, wenn man nicht frei speichern kann. Also das bei der Konsole kann man ja wenigstens noch irgendwie inzwischen die auf Standby stellen und dann kann man nachher da weitermachen, aber dass ich jetzt irgendwie stundenlang den PC anlasse, weil ich dann irgendwie meinen Kindern irgendwie was machen, kochen muss, Hausaufgaben helfen oder so weiter, das finde ich halt auch immer irgendwie nervig. Wenn man einfach nicht frei speichern kann, ist einfach unpraktikabel, wenn man Kinder hat oder irgendwie, was weiß ich, andere Art hat von Spielen, als die Entwickler sich das vorstellen. Deswegen ist mein Plädoyer immer für frei speichern. Ich verstehe natürlich, was Jana oder was du auch gesagt hast, Daniel, dass das natürlich das Spiel verändert. Und das ist ja durchaus valide, sowas auch.
Es ist aber schon ein Save-on-Quit-Patch angekündigt, Manu. Also das heißt, mit dem nächsten Patch wird tatsächlich die Option reingebracht, dass es automatisch dann immer speichert, wenn du das Spiel verlässt.
Das geht auf dem PC jetzt schon.
Ja, auf dem PC ist immer alles so toll, weil da kann man alles selber reinmachen.
Aber Daniel, dann dieser Rage Quit and Save, der wird ja dann bei dir wahrscheinlich beim Schlösserknacken oft zur Verwendung finden, oder? Das Schlösserknacken auf
der Konsole. Ich hoffe ja, dass ich den nicht mehr brauche,
ganz besondere
Frage. Weil tatsächlich auch mit diesem Patch das Schlösserknacken auf der Konsole vereinfacht werden soll. Aber aktuell, ich weiß nicht, hast du es mal mit Controller probiert, Manu, auf dem PC? Ich find's
kaffbar. Ja, ja, es ist ein absolutes Unding. Es ist einfach, ich hab's beim einmal geschafft und beim nächsten Mal bin ich rüber zum PC. Also ich spiele halt immer meistens irgendwie auf dem TV vom PC und dann eben mit Gamepad und dann bin ich halt rüber und hab's mit der Maus und Tastatur gemacht, weil das ist deutlich einfacher. Ja. Das mit dem Gamepad ist ja ein absolutes Unding. Das ist fast unmöglich.
Fand ich auch. Also der Unterschied zwischen PC und Pad ist so, zwischen Maus und Pad, dass das überhaupt so ein Unterschied ist. Also man merkt halt so wahnsinnig, dass die einfach PC-Spieler vor Augen hatten bei der Entwicklung und haben das irgendwie auch nur auf dem PC getestet scheinbar, keine Ahnung.
Also es ist halt wirklich einfach, selbst bei extra leichten Schlössern, also es ist klar, dass du jetzt nicht irgendwie gleich am Anfang in die Burg, in den teuersten Raum reinmarschieren kann, in die Waffenkammer und dann dort das schwerste Schloss knackst und alles ausräumst. Das klar, ist mir auch logisch, aber dass man wirklich halt ein extra leichtes Schloss überhaupt, vielleicht, wenn man Glück hat, in einen von 20 Fällen irgendwie hinbekommt. Und also das bin nur nicht ich, sondern da gab es viel Proteste auch von Konsolenspielern, haben gesagt, okay, das sehen wir irgendwie ein, das ist irgendwie blöd, das funktioniert überhaupt nicht und das wollen sie jetzt auf jeden Fall leichter machen. Und
gerade bei dem Spiel, wo man eben nicht nur kämpfen soll, sondern eben auch gerade durch solche alternativen Wege ans Ziel kommt, ist es natürlich doppelt ärgerlich, wenn dann Schlossknacken irgendwie nicht gut funktioniert oder Taschendiebstahl.
Ja. Oder Bogenschießen.
Das auch.
Genau. Also was macht's denn eurer Meinung nach richtig gut? Und ist es jetzt das tolle Spiel geworden, auf was du dich gefreut hast nach der Kickstarter-Kampagne, Jana? Oder bist du jetzt auch ernüchtert, was es denn jetzt tatsächlich geworden ist, das Spiel? Wie ist denn so deine Meinung dazu gerade?
Also ich muss halt sagen, ich bin halt am Anfang schon ernüchtert gewesen, weil es halt so viele Bugs hatte und weil halt wirklich auch in der Hauptquest wirklich Fehler sind, wo du nicht weiterspielen kannst. Das ist schon krass. Gleichzeitig muss man halt auch sehen, dass es ja das erste Spiel von diesem Team ist. Da habe ich halt auch schon so einen krassen Respekt vor, überhaupt halt in Tschechien. Wir haben ja selber in Deutschland kaum so große Firmen, die halt so, naja, so Rollenspiele auf AAA-Qualität machen. Von daher, irgendwann merkst du es halt. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich bin dann so ein Akzeptier das. Und für mich hat halt das Spiel doch genug, also die Welt, die Musik, die Quests, was du einfach erlebst. Und dann doch so ein bisschen diese Authentizität in der Art, wie die Welt halt auch inszeniert ist. Also ich finde einfach, die Details stimmen sehr oft. Also nicht die Details, wenn es auf die Entwicklung ankommt, aber man merkt halt, dass die wirklich mit Museen zusammengearbeitet haben, dass die sich Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel hast du eine Stelle, wo du so Köhler beobachtest, wie die wirklich nach und nach so einen Köhlerofen also du siehst nicht, wie sie den Ofen aufbauen, aber du siehst so vier Phasen, wie sie das machen. Das fand ich total faszinierend. Also das fand ich super krass, dass die so dann für sowas hatten die Zeit und haben wirklich Details eingearbeitet. Oder die Städte, die fühlen sich fantastisch an. Halt auch, weil sie nicht so groß sind, weil die einfach nicht übertrieben haben, eben weil diese Welt sich so realistisch anfühlt. So das Reiten, ich muss sagen, das erinnert mich wirklich an meine Heimat, einfach wie es da aussieht. Die Art, wie die Flüsse angelegt sind, wie die Feldwege sich so abspalten. Also selbst wenn das Spiel sackt, hast du halt schon eine echt gute Zeit. Und genau diese Quest, es gibt ja diese eine große Quest, wo du zum Beispiel so ein Fort angreifst, also so ein Banditenlager. Ich muss sagen, das war eine komplett tolle Erfahrung. Also das war fantastisch. What? Ja, da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Aber einfach, die haben ja so ein bisschen diesen Oldschool-Anspruch. Ich mag das zum Beispiel sehr, wie die Quests handhaben, dass du denen wirklich mal zuhören musst. Oder Wegbeschreibungen, dass die wirklich sagen, du reitest diesen Weg entlang. Wenn du an die nächste Gabelung bei der großen Eiche kommst, dann reitest du nach links. Da hörst du dann in einem Bach eine kleine Wassermühle klackern. Der folgst du dann über einen Hügel, da siehst du einen Stein. Über diesem Stein und so weiter. Also so richtig komische, lange Wegbeschreibung. Den musst du nicht komplett zuhören. Also du musst der ersten zuhören. Wenn du die erreichst, dann kommt wieder so ein Happen und dann sagt es dir wieder bis zu diesem nächsten Happen eben, dass du laufen musst. Aber du musst den Leuten wirklich mal zuhören. Die zeigen dir manchmal sogar in die Richtung, in die du laufen musst. Also solche Sachen. Oder wie gesagt, diese Belagerungsquest. Oftmals hast du es ja so, du kriegst so die Quest, hey, das ist dieses Banditenlager. Spionier dieses Banditenlager aus. Bei jedem anderen Spiel wäre es so gewesen, du erreichst das Banditenlager, zack, Quest geschafft, du hast das Banditenlager ausspioniert. Hier musst du wirklich Details entdecken. Wenn du die nicht entdeckst, ja, dann erzählst du die auch nicht weiter. Also zum Beispiel sagt er dir dann, ah ja, hier ist eine Brücke, da könnten wir reinreiten. Oder, ah Mist, da ist ja ein Kirchturm, davon werden die uns beschießen. Und nur wenn du das halt entdeckst und wirklich da warst, dann wird das halt auch an den Hauptmann, der das halt mit dir, also der das eben kommandiert, wird das dann eben auch weitergesagt. Also solche Details, wo du halt merkst, die hatten eine klare Vision, die nicht immer ganz hinhaut, aber die im Detail dann doch oft Spaß macht.
Also bei dieser Massenschlacht, die du da als tollen Moment empfunden hast, da hänge ich nämlich gerade so ein bisschen fest. Das mag auch an der Technik liegen, weil halt wirklich Kämpfe schon mit, sagen wir mal, zwei Leuten echt kompliziert sind, weil du halt echt viel handeln musst und ich komme mit den Kämpfen oder dem Kampfsystem generell sowieso nicht wirklich klar, das gebe ich offen zu. Und dann sind schon zwei Leute eine Herausforderung, drei ist im Prinzip mein sicherer Tod und da kämpfen halt dann irgendwie 20 Leute, was dann auch noch in der Technik-Note den Abzug gibt, dass dann die Framerate auf 10 Frames oder was runterbricht und ich dann überhaupt nicht mehr weiß, was irgendwie, wie soll ich denn da jemanden treffen, wenn der einfach alle paar Frames irgendwie weiter ruckelt und wer kämpft denn überhaupt gegen wen und dann habe ich gedacht, ey, scheißegal, dann lasse ich die jetzt einfach da mal kämpfen und dann kommt halt so, zu viele Leute deiner Armee sind gestorben, dann ist das Spiel auch vorbei und deswegen hänge ich da jetzt gerade fest. Ich glaube, ich muss da ein Safe-Game zurückspringen, bevor diese Schlacht startet und dann vielleicht doch noch mal ein bisschen leveln oder irgendwie den nächsten Patch abwarten, bis ich da dann weitermache. Also die habe ich jetzt nicht, also das habe ich jetzt eher nicht als Stärke des Spiels empfunden, dass mir dort eine Massenschlacht wäre vielleicht übertrieben, aber zumindest ein Scharmützel gezeigt werden soll und das dann in der Praxis sowohl an der Technik als auch am Gameplay für mich scheitert.
Ja, dem kann ich mich, glaube ich, so ein bisschen anschließen. Also ich finde die Prämisse des Spiels und die Vision, die sie hatten, die sehe ich und die finde ich auch cool. Aber als Spiel, als solches und als Erlebnis, nicht nur wegen der Technik, sondern auch wegen halt vielen mechanischen Entscheidungen. Es ist mir insgesamt dann doch ein bisschen zu viel Arbeit und zu viel, was ich da handeln muss und insgesamt dann doch noch nicht so ganz rund. Also das mag sicherlich auch daran liegen, Jana, dass sie halt ein Erstlingswerk sind, aber das sind ja erfahrene Leute auch gewesen. Also das ist ja schon auch jetzt kein Indie-Studio, was irgendwie vorher studiert hat oder so, sondern es sind ja schon auch Leute, die schon lange in der Industrie sind, die auch Erfahrung sind und anders hätten die so ein Projekt
auch nicht. Klar, aber trotzdem, ich glaube, die Engine ist neu. Also für die neu gewesen, in der Art, wie sie aufgebaut haben. Und das Team hat ja trotzdem so noch nicht zusammengearbeitet. Ja, okay. Und dann einfach mal 100 Leute in 4 Jahren aufbauen. Ich glaube, das ist zumindest eine Herausforderung.
Aber es ändert ja nichts daran. Das Spiel ist halt so, wie es ist. Und mir macht es nicht so richtig Spaß, das, was es geworden ist. Also ich würde auf jeden Fall dazu raten, wenn man sich für dieses Spiel interessiert, auf jeden Fall jetzt mal noch ein paar Patches abzuwarten. Weil zum aktuellen, in dem aktuellen Zustand kann man es, glaube ich, niemandem empfehlen, außer jemand wie dir, Jana, der sagt oder die sagt, ich mag das einfach, kann das auch akzeptieren. Ich mag Trash. Du hast es doch selber gesagt, dass wenn man da so ein bisschen wenn einen das selber nicht stört, weil man das von anderen Spielen kennt. Also ich meine, die Zielgruppe, die sich Elex zum Release antut und Gothic und so weiter, das sind ja auch so Menschen, was, die sagen, ich liebe diesen Charme des Spiels, dass es auch ein bisschen kantig und ruppelig und noch nicht ganz fertig ist und ich komme damit klar, wenn dann auch mal Texturen nachladen. Aber ich finde, darüber geht's halt hier ein bisschen hinaus. Also auch Beispiel mit dem, dass die Controller-Sache nicht gecheckt wurde mit dem Schlösserknacken. Mhm. Das passiert ja wirklich in den ersten Stunden und ja, also es macht momentan mir zumindest keinen wirklichen Spaß. Aber die, die Geschichte und die, das Quest-Design finde ich tatsächlich sehr cool. Also da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass sie da dranbleiben, weil so einen Ansatz gab es halt auch einfach noch nicht, ohne Monsterdrachen und den typischen Rollenspiel-Tropes.
Und ich finde, man muss halt sagen, auf PC, du musst es wirklich auf PC spielen. Ich weiß nicht, ob irgendwann durch einen Patch die Controller-Steuerung besser wird, aber das macht so einen Unterschied. Ich habe halt wie du, Manu, zuerst mit Controller gespielt und bin dann aber im Bosskampf auf Maus gewechselt. Und das ist so ein Unterschied. Das sind Welten, weil es einfach viel dynamischer ist und auch einfach viel intuitiver. Also du musst nicht mehr du hast ja so einen Stern über den Gegnern und du steuerst ja bei den Controllern, musst du ja in diese Richtung steuern, in die du schlagen willst. Und bei der Maus ziehst du halt einfach ganz intuitiv in diese Richtung und kannst halt dadurch ganz intuitiv auch Schläge blockieren. Und das ist eigentlich bei all diesen Systemen von denen so. Und wenn man es aber auf Controller spielt, ist es halt ungemein aufwendiger und auch langsamer. Es ist immer langsamer. Obwohl natürlich die Gegner die gleiche Geschwindigkeit haben.
Na, dann bin ich ja beruhigt. Also ich bin schon tatsächlich sehr euphorisch, wenn ich es mal hinbekomme, überhaupt einen erfolgreichen Ausweichmove zu machen oder einen erfolgreichen Kontermove, dann ist es schon so, yeah, geil, ich hab das Bart's tot. klar, ich kann dann halt einen Treffer landen, aber weil mein Typ so ein Grischbeller, sagt man im fränkischen Manu, falls dir das was sagt, also so ein Hämpfling ist, ist er tatsächlich irgendwie so schlecht in den Kämpfen, dass mich selbst zwei Banditen, die ich halt irgendwie auf einem Feldweg treffe, weil sie mir da auflauern, schon echt eine Herausforderung sind. Und das kann einem dann wirklich halt auch das Spiel so ein bisschen madig machen, weil es halt wirklich sperrig und herausfordernd ist. Prinzipiell finde ich eigentlich dieses Gothic gar nicht so einen schlechten Vergleichswert. Es ist tatsächlich.
Muss man keinen Schnaps trinken?
Nee, weil es ist tatsächlich okay. Eher ein Gothic als ein Witcher. Vom ganzen Charme her, von der Technik, von den Problemen, die es halt auch hat.
Aber weniger Ruhrpott, das muss man schon dazu sagen.
Ja, okay. aber bestimmt ist Prag ja einfach der Ruhrpott von Tschechien.
Oh.
also es ist und bleibt für mich aber trotzdem irgendwie ein Rohdiamant. Also ich glaube, ein paar Monate mehr Polish hätten da sicherlich nicht geschadet. aber man kann ihm schon eine Chance geben. Ich würde schon sagen, vielleicht auch mal den nächsten Patch noch abwarten. Das werde ich wahrscheinlich auch tun, in der Hoffnung, dass dann halt einfach die Technik noch ein bisschen besser wird, dass vielleicht auch die Controllersteuerung, wie Jana das ja schon angedeutet hat, auch noch ein bisschen besser optimiert wird. Aber grundsätzlich finde ich das schon sehr reizvoll und ich bin auch noch weiter irgendwie neugierig auf diese Welt. Und eigentlich je mehr ich da einsteige und durchsteige, desto mehr ja Lust und Freude habe ich da auch, diese Welt zu entdecken und in ihr irgendwie zu sein und mit den Leuten da zu interagieren. Und es ist halt einfach ein Spiel, was auch eine Hürde wahrscheinlich auch absichtlich setzt. Und es will halt nicht dieses Everybody's Darling sein wie ein Witcher, was halt einfach von Anfang an dich irgendwie richtig schön abholt und in die Welt führt und auch alles irgendwie richtig schön funktioniert und jeden einfach mitnimmt und so, sondern es will halt auch vielleicht einfach ein bisschen sperrig und kantig sein. Und wenn man aber diese Anfangshürde mal überwunden hat, dann sieht man da schon was drin. Und wenn jetzt noch die Patches und die Technik da hinterherkommen, dann glaube ich schon, dass das auf jeden Fall ein relevantes Spiel ist.
Relevant, okay.
Also relevant im Sinne von, was das vielleicht auch für die Entwicklung nach sich zieht, ne? Also was sich vielleicht für andere davon inspirieren lassen und wenn man vielleicht auch mal sagt, so, ah, okay, das war vielleicht auch ein für sich genommen irgendwie gearteter Meilenstein für das Genre, der das Rollenspielgenre vielleicht wieder in eine andere Richtung gedrückt hat oder wo man dann auch vielleicht in 10 Jahren sagt, gut, das so wie es halt Skyrim war, ne? So wie es ein Witcher war. Das ist es halt aktuell noch nicht, aber es könnte es werden, wenn sie halt einfach noch hart dran arbeiten und diese Kinderkrankheiten, die sie jetzt einfach de facto noch hat, ausmerzen. Das habe ich jetzt mit quasi Relevanz gemeint. Also Relevanz für den Genrebegriff des Rollenspiels, so habe ich das vielleicht gemeint, wenn ich mich jetzt klarer ausdrücke.
Ich finde es halt auch einfach, dass man dem Spiel wirklich anmerkt, dass eigentlich ein tolles Team dahinter steckt mit coolen Intentionen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es zu früh rausgekommen, dass die eigentlich ein halbes Jahr nochmal hätten reinstecken müssen, zumindest Testing. Das merkt man dem halt leider an. Und ich bin halt schon begeistert, muss ich sagen, dass es wieder, ich finde Hardcore ist immer so ein hartes Wort, aber dass es so ein Hardcore-Rollenspiel wieder ist, eben wo man schon so Stats hat, das gefällt mir eigentlich. Und wo man, wie gesagt, bei Quests mitdenken muss und ein bisschen wirklich mit der Welt denken muss. Und was halt nicht so ein, ja, wie beim Witcher eben, obwohl ich das Spiel natürlich sehr liebe, aber es ist halt schon auch viel Zucker und sehr einfach. Und hier finde ich, ist es halt, man muss wieder wirklich mit dem Spiel arbeiten und sich im Kopf machen. Also es ist halt nichts, was du mal so nebenbei irgendwie passieren lässt. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut.
Aber zum Thema Realismus noch mal kurz. Es gibt in der ganzen Welt übrigens gar kein einziges Kind. Ist euch das schon mal aufgefallen?
Ja. Und keine Katzen.
Ja gut, die werden ja alle geschlachtet vielleicht, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Nein, aber die Kinder fehlen einfach. Das wundert mich ein bisschen, weil ich es auch nicht ganz verstehe, warum. Hatten die Angst, dass man die dann mit dem Schwert erwischt, dass die in den Schlachten irgendwie auch als Leichen zu sehen sind? Aber ich meine, wenn man sich so einen Realismus auf die Fahnen schreibt und damit ja auch wirklich so offensiv wirbt, dann gehört doch sowas eigentlich auch dazu. Also das hat mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Oder fehlten da einfach die Zeit, die 3D-Modelle zu machen? Too hard to animate, Jana.
genau, bestimmt.
Also dieses Realismus-Ding ist natürlich einfach ein Werbeversprechen, ja, oder ein Werbeclaim oder bla bla. Das muss man halt schon auch ehrlich dazu sagen. Damaligen Zeit. Also selbst wenn dein Vater vielleicht ein angesehener Schmied war, aber es war völlig unüblich, dass verschiedene Stände einfach irgendwie miteinander interagiert haben. Also selbst wenn du dir vielleicht so ein bisschen einen Namen gemacht hast, aber du hättest niemals bei der Burg in den Ballsaal oder in den Essenssaal da von den Fürsten einfach reinmarschieren können und also hättest du machen können, aber wahrscheinlich nur einmal, weil dann hätten sie dich einen Kopf kürzer gemacht. Also das ist halt auch sowas, dass das so ein klassisches Problem ist. Damit das Ganze irgendwie spannend bleibt, musst du halt auch irgendwie mit Adligen kommunizieren und interagieren können, aber ich glaube, das ist etwas, was im Mittelalter absolut unüblich war und deswegen ist dieses Realismus-Ding tatsächlich halt auch unter diesen, naja, das ist halt so ein Claim, den sie sich halt auf die Packung schreiben, aber sicherlich nicht bis zum letzten ausdifferenziert, das muss man schon aussagen, aber ich fand es trotzdem vielleicht, wenn ich das am Ende noch erwähnen darf, sehr interessant, weil ich auch echt schon was gelernt habe, also auch diese Sachen, die Jana angesprochen hat, mit so einem, so wird also Kohle gemacht, so, dass das im Prinzip in so einem luftleeren Erdhaufen vergraben wird und dann dort unter Sauerstoffmangel das Holz verbrannt wird und dann wird da halt Kohle draus und so. Und so haben die das damals im Mittelalter gemacht. Oder so wird eine Waffe geschmiedet und so. Und auch zum Beispiel, sehr interessant fand ich das mit dem Aufgeben. Das ist im Spiel halt eben nicht nur einfach eine Mechanik, ist es auch, dass du halt kurz bevor du tot bist, kannst du halt aufgeben oder Gegner, die fast tot sind, geben dann halt auf und dann kannst du halt Gnade walten lassen. Aber es war eben damals, das kannst du dann nachlesen, es gibt so eine richtige große Enzyklopädie im Mittelalter eben auch durchaus üblich. Es gab natürlich diese Duelle und es gab diese Lanzenwettbewerbe, wo die Ritter dann gegeneinander zum Entertainment dann angetreten sind. Aber da sind eigentlich die wenigsten gestorben, weil sie umgebracht wurden, sondern vielleicht, weil sie eine Lanze ganz blöd getroffen hat und sie dann irgendwie verblutet sind oder sowas. Aber es war im Mittelalter dann üblich, dass der Unterlegene aufgegeben hat und dann war es auch für den Sieger eine Frage der Ehre, dass er dann hat Gnade walten lassen. Also das heißt, wenn er den dann einfach kaltblütig umgebracht hätte, dann hätte man ihn wahrscheinlich auch verstoßen und ihn im Prinzip seiner Privilegien und seiner Ehre beraubt, weil es gehört eben auch zur Überlegenheit und zur Ehre eines Siegers, dass er dann in dem Fall eben Gnade walten lassen kann. Und deswegen ist das im Spiel eingebaut und ich fand es aber auch sehr interessant, dass man sowas gelernt hat, weil man kennt natürlich immer diese Schlacht bis auf den Tod, wie man sie halt in irgendwelchen Mittelalter-Action-Sachen dann kennt, dass die sich da alle gegenseitig ständig nur abgeschlachtet haben, aber so war es halt nicht und das fand ich dann auch wieder sowas, was ich dann auch einfach so als Lerneffekt aus dem Spiel mitgenommen habe.
Das stimmt, auch dass dieser Herr Ratzig, bei dem du das ist quasi der Adlige, dessen Burg als erstes quasi überfallen wird, dass der ein Raubritter war. Das erfährst du auch in diesem Glossar. Also nichts mit Adel und Pomp und bester Freund des Königs, sondern ja, der war ein Raubritter und der hat sich seinen Adel halt auch viel zusammengeklaut.
Man merkt halt, dass sie schon sehr viel Zeit da auch mit Recherche verbracht haben. Das möchte ich Ihnen überhaupt in keinster Weise absprechen, wie Sie dieses ganze Mittelalter darstellen sollen. Und es gibt ja auch wirklich so Vergleichsbilder, wie dieser Burgfried, den es halt heute noch in einem kleinen Ort da in Tschechien gibt, dann heute aussieht. Und da merkt man schon, okay, krass, die haben den wirklich eins zu eins so nachgebaut und so. Also insofern es halt möglich war, Realismus einzubauen, haben sie es auch versucht, aber im Sinne des Gameplays und im Sinne des Entertainments, es soll ja im Endeffekt dann doch noch ein Spiel sein, was Spaß macht, haben sie dann schon in mehrerlei Aspekten da auch einfach Abstriche gemacht und sind Kompromisse eingegangen. Das muss man schon an der Stelle dann festhalten. Aber gut, Manu ist schon gelangweilt.
Nee, alles gut. Wunderbar.
Ist schon eingeschlafen.
Man muss ja auch mal zuhören können, hat Jana gesagt. Genau. Wunderbar, dann danke ich dir, Jana, für deine ausführenden Worte und deine Zeit und wünsche dir weiterhin viel Glück im Böhmen und auf dass dein Speichern wieder funktionieren möge nach dem nächsten Patch.
Ja, unbedingt, danke.
Danke, dass du dabei warst. Und Daniel, uns beiden wünsche ich, dass wir bald wieder Schlösser knacken können. Ich werde es wahrscheinlich nach dem Patch auch nochmal mir genauer anschauen. Mich hat es so ein bisschen verloren, aber ich glaube, bei euch beiden hat man ja schon rausgehört, dass man da durchaus auch einen kleinen Rohdiamanten oder einen großen entdecken kann, wenn man dem Spiel ein bisschen Zeit gibt. Das war's für heute mit unserer Folge zu Kingdom Come Deliverance. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Gehabt euch wohl. Bis morgen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.